Herzlich willkommen zum Rocket Vertrieb. Mein Name ist Hakan Mehili und in diesem Podcast geht es um B2B-Vertrieb, Schwerpunkt Sales Hunting und Leadership. Schön, dass du eingeschaltet hast, denn heute gibt es kein klassisches Interview, sondern ein Real Talk mit dem Vertriebsprofi und Online-Marketing-Experte Michael Tobanisch. In diesem coolen Real Talk sprechen wir über das Thema Vertrieb, Stichwort Kaltakquise, und über die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Network Marketing, Erfolg und vieles mehr. Selbstverständlich nutzt Michael die Gunst der Stunde, um auch mir einige Fragen zu stellen. Ich wünsche dir nun viel Spaß bei dem Real Talk zwischen zwei Vollblutverkäufern. Let's rock! Lieber Michael, herzlich willkommen zum Rocket Vertrieb.
Lieber Hakan, sehr schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Michael, ich weiß, das ist eher unwahrscheinlich, ja, aber ich habe eine große Bitte erstmal vorab. Mhm. Ja. Bitte stell dich doch mal ganz kurz vor. Wie gesagt, es ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass dich keiner kennt, ja, aber vielleicht sollte es doch irgendjemanden geben, der dich doch nicht kennen sollte. Mach mal einen ganz kurzen Pitch über dich. Wer bist du?
Okay, den Namen, den hast du ja schon verraten, Michael Tobanisch. Stand dieses Interviews bin ich 44 Jahre jung oder alt, das darf ich jetzt wirklich hier selbst für Sie entscheiden, und wohne im Herzen des Ruhrgebiets in Wanne-Eickel, bin seit 2001 mit der besten Frau überhaupt zusammen, seit 2008 dann verheiratet, dann auch eine ganze Zeit. Ja, und ich bin im Vertrieb tätig. Das Besondere daran ist, es ist Telefonvertrieb. Das ist ja mein Vollzeitjob, mein Hauptjob, wenn du so willst. Und parallel habe ich mir mit dem Podcast nochmal von vorn ja eine nebenberufliche Selbstständigkeit aufgebaut. Und ich mag so dieses Wort nebenbei nicht. Ich finde, wenn du was nebenbei machst, welche Gewichtung hat das? Es hat beides die gleiche Gewichtung, es macht beides tierisch Bock und schlussendlich am Ende des Tages ist auch ja beides Vertrieb irgendwo, also auf unterschiedlichen Wegen. Das mal so ganz kurz in Kürze. Wenn du mehr wissen willst, frag gerne nach.
Okay, sehr schön. Vertrieb. Mhm. Wie bist du eigentlich in den Vertrieb gekommen? Ich habe jetzt schon mehrere Podcasts über dich gehört.
Ja.
Ich kenne auch deine History. Ja.
Ja.
Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie bist du in den Vertrieb gekommen und was sind deine derzeitigen Tätigkeiten im Vertrieb?
Okay, wenn du ein paar Geschichten über mich gehört hast, ein paar Podcasts dir angehört hast, lieber Hakan, das spricht dann erstmal für dich, dass du dich eben auf deine Interviewgäste vorbereitest. Das gefällt mir gut. Dann lass mich heute exklusiv für deine Community mal was Neues auspacken. Denn ich sag immer, mein Vertriebsleben fängt im Jahr 2000 an, als ich ins Ruhrgebiet gezogen bin. Stimmt nicht ganz, ehrlich gesagt. Also es ist tatsächlich so, die zwei Jahre davor, die war ich Lebenskünstler, also habe in Kneipen Musik gemacht, mehr oder weniger, war in Paris, habe dort in der Metro Musik gemacht. Das hat auch ganz, ganz viel mit Vertrieb zu tun, wenn man mal so ehrlich ist und man mal ganz genau drauf schaut. Und davor, mein allererster Vertriebsjob, wenn du so willst, das war auch am Telefon, das war so 1995, 96 muss das gewesen sein. Da hat ein Bekannter von mir, der als Dancefloor-Performance unterwegs war, der hatte keinen Bock gehabt, das Booking zu machen. Und der hatte mich dann angelernt und wir haben das also wirklich im Telesale dann damals gemacht. Also mit dem Wissen von heute zu der damaligen Zeit erinnert dich Blümchen, Jasmin Wagner, die hieß ja früher mal Blümchen. Und wie die alle hießen, Captain Jack und hast du nicht gesehen. Also all dieser Eurodance, das war voll die Welle. Und wir haben damals für eine Stunde Vollplayback 6.000 Mark in Diskotheken bekommen. Überleg dir das mal. Ja? So, da hatte die Industrie noch richtig Geld. Und ich mit meinem Wissen von heute, ich hätte mich dumm und dämlich verdient. Aber ich war halt Rookie, aber das war so mein allererster Berührungspunkt mit dem Vertrieb. Dann später kam noch mal ein Finanzstrukturvertrieb dazu. Das Problem an beiden Geschichten war, dass ich ein ganz, ganz junger Mann war damals und einfach noch nicht reif genug war. So Finanzvertrieb, eben dieser Stefan Blumenrath heißt der übrigens. Mhm. Auch ein Verkäufer vom Herrn. Ich habe jetzt wenig Kontakt, aber dir zuliebe würde ich tatsächlich mal Kontakt herstellen und würde gucken, dass der bei dir in die Sendung reinkommt. Weil den würde ich als tatsächlich meinen ersten Mentor bezeichnen. Und der hatte damals zu mir gesagt, als wir uns Jahre später wiedergesehen haben, ich dann schon im Ruhrgebiet gelebt habe, ein Jahr am Telefon verkauft habe, da sagte, wow, jetzt hast du einen Anzug an und der steht dir, da bist du reingewachsen. Im Finanzvertrieb, ja, kennst du das? Weißt du, wie ich meine? Ja, und im Finanzvertrieb, da, wo ich damals war, da hatte ich auch einen Anzug an, aber das hat einfach nicht gepasst, weil ich ein ganz anderer Mensch war halt, ne? Okay. Also, jetzt kürzen wir das ab. Cut ins Jahr 2000. Ich bin aufgrund von, ja, das Leben hat mich ins Ruhrgebiet getragen, um es mal so zu sagen. Ich will mich arbeitslos melden und da stand ein Plakat: Ausbildung, Weiterbildung zum Callcenter Agent IHK. Und ich habe mir gedacht, boah, Töfte, das hast du doch schon mal gemacht und telefonieren tust du eh ganz gern und so. Habe mich dort angemeldet, bin dann auch durchs Assessment gekommen, trotz eines fürchterlichen, fürchterlichen fränkischen Dialektes. Also die Dialektfärbung war ziemlich stark. Ja, und bin da genommen worden, habe dann ja im Pre-Selection, also Telefonverträge verkauft, dann 8 Jahre im Finanzvertrieb auch Aktien, Aktienoptionen, Penny Stocks, solche Dinge. Und irgendwann bin ich dann in der Branche gelandet, das war 2012, wo ich jetzt tätig bin. Zuerst bei einem sehr großen Jobboard Stepstone und jetzt seit März bin ich bei Indeed. Indeed ist weltweit die größte Jobsuchmaschine und dort helfe ich unserer Mission entsprechend, Leute Jobs zu bekommen, indem ich eben Unternehmen dahingehend berate, wie sie sich am besten positionieren und sichtbar machen. Ganz kurz
einhaken? Klar. Michael, vielen Dank erstmal für die Information. Im Vertrieb unterscheidet man zwischen zwei Bereiche grob. Einmal der Hunter und der Farmer. Mhm. Ich habe schon so ein Bauchgefühl, wo ich dich einschätzen würde.
Na, da bin ich immer mal neugierig.
Ich habe schon ein Bauchgefühl, ja. Wo würdest du dich selber einschätzen, als Hunter oder als Farmer?
Hunter mit einem doch einen Farmer-Anteil, aber. Also das heißt, ich bin Hunter und mir macht diese Neugründerquise auch Spaß. Mhm. Allerdings, es gelingt mir, also eine meiner Stärken ist, direkt mit dem Interessenten, mit dem Prospect, mit dem Suspect eine Beziehung aufzubauen. Das gelingt mir innerhalb von einer Minute, zwei. Musst du auch am Telefon, sonst hast du verkackt. Darf ich das sagen in deinem Podcast?
Ja, ja, natürlich.
Okay.
Einfach straight forward.
Und diese Beziehung dann auch auszubauen. Also dieser Pharma-Anteil, der ist schon da. Allerdings vergesse ich niemals das Hand.
Okay, du bist eher der Hunter. Mhm. Ich bin ja schon seit 8 Jahren selbst im Vertrieb. Ja? Mhm. Und ich bin überwiegend bin ich im Vertrieb für Softwareunternehmen. Ja? Mhm. Und da hast du einen langen Sales Cycle. Wir sprechen hier von 6-stelligen, 7-stelligen oder sogar 8-stelligen Deals, ja, mhm. die abgeschlossen werden. Und ich habe so viele Top-Vertriebler gesehen, die zwar stark am Tisch sind, am Verhandlungstisch, aber wenn es um Lead-Generierung geht, die haben da keinen Bock drauf. Mhm. Ja. Wie kann es sein, und jetzt meine Frage an dich, es gibt ja diesen Begriff ADF. Kennst du den im Vertrieb, ADF, auf die Fresse?
Ja, okay.
Ja. Wie kann es sein, dass jemand so wie du da Bock drauf hat, ja, weil die wenigsten haben da Bock drauf, und dass du da auch so schmerzfrei an die Sache da dran gehst?
Du, das ist eine perverse Ader. Was soll ich dir sagen? Da wird bei mir Adrenalin frei. Wie kann das sein? Also ich erkläre vielleicht, wie es bei mir so ist. Ne? Also ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Ich lerne gerne Menschen kennen. So, das ist mal die Grundvoraussetzung. Ich lerne, ne, so Networking-Events, da fühle ich mich auch richtig wohl. Weißt du? Nicht um Visitenkarten zu tauschen, das schon auch irgendwie, aber in erster Linie fühle ich mich wohl halt um von den Menschen, weil ich da von den Menschen was erfahre und so, ne? Mhm. Und weil ich da eben Menschen kennenlerne, weil ich da also auch was über Menschen lerne und im Umkehrschluss also auch über mich selber. Also das ist ein bisschen weird, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Ja. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn du so am Telefon bist und du sagst, hey, okay, ich habe wenig in der Pipe. Okay, das passiert mir jetzt eigentlich selten, aber die Pipe darf halt von Zeit zu Zeit dann doch immer mal wieder aufgefüllt werden, darf Frisches reingeschüttet werden in den Trichter. So, und dann gehst du einfach los und go for it und guck mal, wo du rauskommst. Ne? So diese, das macht mir einfach einen irrsinnigen Spaß, also auch im Erstgespräch, dann also auch direkt in die Kundenergründung reinzugehen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass unsere Sales Cycles also deutlich kürzer sind. Mhm. Ne? Selbst wenn du jetzt mal einen Deal hast mit 20, 30, 40.000 Euro, aber dann ist der, wenn du es schlau anstellst und der Zeitpunkt passt, weil größere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die haben halt in der Regel nur einmal im Jahr machen die ihr Budget fürs Recruiting fertig. Ne? Aber dessen ungeachtet dauert so ein Ding nicht länger wie, ich sag mal, 2-3 Monate.
Mit wem sprichst du da? HR-Abteilung?
HR und Inhabern, kommt drauf an. Ne? Also ab einer gewissen Größe dann halt mit HR, was also auch mega Sinn macht, was die Sache also auch einfacher macht, weil die nicht ihr eigenes Geld ausgeben. Mhm. Oder aber dann halt und bis 10, 15 Mitarbeitern hast du halt durchaus auch mal den Inhaber dran. Ne? Das durchaus. Aber sag mal, wie bist du eigentlich in den Vertrieb gekommen, wenn du schon seit 8 Jahren machst? Erzähl doch mal du.
Ja, das war über Umwege gewesen. 2008 habe ich meinen Abschluss als Diplom-Informatiker abgeschlossen an der FH Frankfurt und habe dann einige Jahre als IT-Consultant gearbeitet. Und wenn du meinen Lebensabschnitt in zwei Bereiche aufteilst, lieber Michael, dann gibt es einmal, ich habe gearbeitet und ab 2011 arbeite ich nicht mehr. Mhm. Ich folge meiner Berufung. Mhm. Ja, und meine Berufung ist der Vertrieb. Also ich stehe für 100% Vertrieb. Ja, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Berufung. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mit dem Podcast überhaupt gestartet habe. Mhm. Und 2008 meinen Abschluss absolviert als Diplom-Informatiker und dann habe ich halt angefangen, klassisch zu arbeiten als IT-Consultant. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja gut, okay, die Arbeit macht mir Spaß mit Menschen, aber da fehlt etwas. Ja? Also für mich war dieses Thema der Weiterentwicklung extrem wichtig und da ich nur eine technische Ausbildung hatte, in Anführungsstrichen, habe ich mich dazu irgendwann mal entschlossen, in die Schweiz zu ziehen und zu leben und dort nochmal zu studieren, und zwar mein MBA. Das war der Bereich Wirtschaft. Und dann wollte ich praktisch diese zwei Parallelen zusammenschließen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mal, Hakan, würdest du es jetzt anders machen? Mhm. Ja, würde ich sagen, ja, ich würde direkt in den Vertrieb starten.
Klar, hinterher ist man immer schlauer, ne?
Absolut, ja.
Also das sind aber auch so diese, gerade sind es diese Umwege, finde ich, die deine wahre Berufung erstmal hervorkommen lassen. Und, ne, wie beim Goldschiff, kannst du dir vorstellen. Ne? So ein Fluss, der ist ja auch nicht straight away gerade weg. Ja. Der hat seine Kurven, der hat seine Windungen, da geht es mal schneller, mal langsamer. Ne? Interessante Geschichte fällt mir da ein. Und zwar, warst du schon mal auf Zypern?
Zypern, nein.
Okay, kann ich dir wirklich empfehlen, also und zwar sowohl den türkischen als auch den griechischen Teil. Mhm. Ich bin da die letzten 3 Jahre auf einer Mastermind auf der Upswing gewesen als Speaker und vorletztes Jahr waren wir an so einer Steilklippe, wo es 12, 15 Meter in die Tiefe ging. Ne? Und die Aufgabe war halt Sprung ins kalte Wasser, also wer wollte. Ne? Das heißt, Augen zu und durch runterspringen, ne? was ein bisschen herausfordernd ist von oben, weil da waren also auch so Felsen da gewesen, also musstest schon ganz genau wissen, wo du hinspringst. Ne? Und ich habe da gesagt, okay, wenn ich da noch länger runterschaue, dann wird es nichts mehr, ne? Hunter, ne? Klamotten runter, 1, 2, 3, Oberkörper fallen, spring da runter, ne?
Ohne.
Ja, das war auch ganz gut. Ich hab gelernt, runter geht ganz leicht. Ich hätte mir mal Gedanken drüber machen sollen, wie ich wieder zurückkomme.
Okay.
Da habe ich echt viel gelernt. Da habe ich dann wirklich, weil diese steilen Klippen, du musstest die irgendwie wieder hochklettern, ne? So, und da musst du also auch manchmal Druck rausnehmen und Geschwindigkeit rausnehmen. Da musst du auch mal 2, 3 Schritte zurück und dann einen kleinen Umweg, weil du ansonsten runterfällst, weil du keinen Grip mehr hast. Ne? So, und das hat mir unwahrscheinlich viel über das Leben und auch über das Business gezeigt. Und habe ich dann direkt in den Vortrag mit eingebaut halt. Da muss ich gerade dran denken, als wir uns über diese, über diesen Fluss da unterhalten haben. Ne? Also das Ding ist gar nicht mal so zu starten, sondern es dann also auch durchzuziehen. Weil was hätte ich machen sollen? Hätte ich sagen sollen, ich bleib da mal unten.
Ja. Ja, ja.
Weißt du? Sondern dann eben anfangen auch durchziehen.
Thema Niederlagen.
Mhm.
Jeder Vertriebler, inklusive mir und ich bin mir sicher auch inklusive dir, ist das Thema Niederlagen ja etwas, wo ich sage, Niederlagen gehören zum Leben dazu. Ja. Mhm. Gerade im Vertrieb und wenn man in dem Bereich ist, da wo du jetzt bist, Telesales, ich mache jetzt nicht dieses klassische Telesales, aber ich bin verantwortlich für meine eigene Pipeline. Ja. Mhm. Ich habe im Inside Sales gelernt, das war so der Einstieg gewesen. Ja. Und ich weiß, was es ist, bei Unternehmen kalt anzurufen und dann auch das Interesse zu wecken und dann auch die Termine zu bekommen. Ja. Mhm. Aber ich kenne auch diesen Nein-Faktor. Ja. Wie gehst du mit Niederlagen um?
Jetzt müssen wir mal definieren, was ist denn überhaupt eine Niederlage? Sind es die ganzen Neins? Finde ich nicht. Das gehört zum Job dazu. In dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, dann weißt du das. Ich meine, du hast insofern recht, wenn du jetzt eine normale Gefühlskurve hast, das können jetzt die Leute nicht sehen, aber die halt mit ganz normalen Ausschlägen nach oben, nach unten sehen, dann kannst du das an einem Tag bei so einem Outbound-Telesale, beim Inside-Sales, kannst du das mal 7 mal 8 nehmen. Das heißt, du hast sowohl himmelhochjauchzend als auch zu Tode betrübt und das innerhalb von einer Stunde durchaus mehrfach. Das kriegst du gut in den Griff, indem du den Job einfach lange machst. Das heißt, du weißt eben einfach, dass es dazugehört. Hm. Du kriegst eine dicke Haut. Und das ist zumindest das, was mir meine Kollegen bestätigen und mein Umfeld. Ich bin, glaube ich, von Grund auf her bin ich ziemlich tiefenentspannt. Ne, weil ich einfach gemerkt habe, ja, Hunting und so, es darf aber beim Kunden nicht ankommen. Ne? Da muss es souverän wirken. Ne? Da redest du in der Geschwindigkeit, wie wir halt jetzt miteinander sprechen. Und nicht so, wie so ein Maschinengewehr, weißt du? Alter, was du da manchmal mitkriegst, also jetzt nicht in der Firma, wo wir jetzt sind, aber was ich da schon gehört habe in den letzten 18 Jahren an Kollegen, die dann ja nur zweiterfolgreich waren ganz, ganz oft. Und wenn die dann mal einen Deal gemacht haben, dann haben die sich gefeiert, wie Graf Koks auf Rennmann. Also ich bin von Haus aus ziemlich positiv eingestellt. Ich mache auch viel dafür. Fängt ja schon mal damit an, dass ich wirklich sehr früh aufstehe. Also ich stehe um 4:30 morgens auf. Und weil eben ich halt auch mein eigenes Business habe, ich gehe um 6 Uhr aus dem Haus und ich genieße eben das, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde noch was für mein Business zu machen, diese Ruhe, wenn wirklich alles schläft und alles dunkel ist, das mache ich unwahrscheinlich gern. Aber davor hakern, wenn das jemand Fremdes sehen würde, da würden die sagen, ey, wer ist dieser Ehre? Also mein Tag fängt an, ich trinke einen halben Liter Wasser, mit so einem ätherischen Öl, Zitrone, das ist von der Firma Young Living. Also ich würde nicht jedes ätherische Öl trinken, aber das eben schon ein Tropfen auf einem halben Liter Wasser und das ist wie wenn du Sonne tankst direkt. So, okay. Und der Hintergrund, weswegen ich das mache, ist Zitrone reinigt auf Zellebene.
Okay.
Gerade wenn du aus Plastikflaschen trinkst zum Beispiel, dann da hast du diese ganzen Giftstoffe mit drin. So ein Zitrone ist halt ein Weg, das eben rauszukriegen. Und eben, das fühlt sich, du hast wirklich Bock, du hast wirklich, zumindest das ist wirklich so, wenn du irgendwo im Süden in so einem Zitronengarten stehst. So, dann gehe ich ins Bad, dann habe ich eine Playlist, die fängt an mit I've Got the Power.
Geil.
Und lauter solchen Songs, was ist da noch drauf? Auf uns von Andreas Burani, Wir sind am Leben von Rosenstolz, also lauter solche Sachen, ne? Die knall ich mir
ganz
dann
kurz. Jeden Tag?
Jeden Tag.
Samstag und sonntags auch, jeden Tag durchgängig?
Ne, Samstag und Sonntag, da habe ich ein anderes Ritual, aber halt, ne? Auch sehr positiv, dann visualisiere ich mir sehr viel. Okay. aber da mache ich nicht so dieses ganz bekloppte Programm. So, und dann habe ich, ach, das habe ich jetzt im Bad, sonst würde ich es dir zeigen, dann habe ich mir 14 goldene Autosuggestionen einlaminiert.
Ja.
Und diese 14 goldenen Autosuggestionen, die sage ich mir mit dieser Powermusik, mit einer Bewegung jeweils 10-mal. Plus nochmal eine, die mir gerade ganz besonders wichtig ist, 30-mal. Das heißt, bevor ich überhaupt meinen ersten Kaffee habe, habe ich schon 170 positive Gedanken in mir drin. Ja. Kannst du mir verraten, wie um Himmels, da muss schon sehr viel passieren, dass du da schlecht drauf kommst. So, und gibt dir eine gewisse Stärke, gibt dir eine gewisse Gelassenheit, so, und gibt dir auch ein dicke Fell, was Niederlagen anbetrifft. Und es kommt wirklich, es ist jetzt kein blöder Spruch, aber es kommt wirklich ganz, also ich kriege genauso auf die Fresse wie jeder andere Vertriebler auch. Nur empfinde ich es halt nicht als Niederlage, aber ich eben weiß, es gehört zum Spiel.
Ja.
Wenn man wirklich was dabei ist, wo ich sage, boah, der Deal, dann gehe ich einfach mal 5 Minuten im Block und dann ist aber auch gut.
Man sagt ja, losing is a part of the game.
Ja. Ja, aber ist es denn losing? Ne? Ich hab die geilsten Deals habe ich aus einer Absage generiert, by the way. Aber wenn der Kunde sagt, Mensch, Reklamation oder Absage? Was ist eine Reklamation? Reklamation ist, ich hab dich noch lieb, aber bitte hilf mir.
Ja.
Genau. So, und wie oft, okay, da brauchen wir eine andere Lösung und die andere Lösung ist dann halt budgetintensiver. Das Problem ist vielleicht entstanden, weil der Kunde im ersten Moment zu sehr aufs Budget geguckt hat und ich es nicht geschafft habe, ihn von der optimalen Lösung zu überzeugen. Und ihm dann gesagt hat, okay, dann machen wir mal unsere Erfahrungen. So, und also insofern, es ist alles part of the game, wie du schon sagst.
Ja. Ich hatte dir am Anfang gesagt, dass ich so seit ungefähr 2 Jahren deine Karriere verfolge.
Wow, ja. Die 2 Jahre hatte ich jetzt, aber ist eine ganze Zeit, ne?
Ja, ist eine ganze Zeit. Das hat, glaube ich, damit angefangen, als ich gesehen habe, dass du beim Mehmet Göker warst.
War ich, ja.
Ja. Und mir ist Folgendes aufgefallen, korrigiere mich, wenn ich da etwas falsch liege. Es sind für dich, in deinem Leben gibt es 2 Lebensbereiche. Der Lebensbereich jetzt, der Michael Turbanich, der erfolgreich ist.
Mhm.
Als Vertriebler, als Podcaster, als Experte im Online-Marketing. Mhm. Und dann gibt es aber noch einen anderen Lebensabschnitt, wo du selber, das ist jetzt kein Begriff, den ich jetzt verwende, dich als Loser bezeichnet hast.
Ach so, richtig? Darauf wolltest du hinaus. Ich werde jetzt ein bisschen irritiert. Also insgesamt gibt es nach meiner Auffassung 6 Lebensbereiche,
okay,
die alle in Harmonie zu bringen sind. Also das ist halt einmal das ganze Thema Beruf, da ist es das Beruf, Karriere, Business, dann ist es Geld nochmal separat, dann ist es das Thema Gesundheit, das Thema Partnerschaft, das Thema Spiritualität, Sinn. Aber eine 6. gleich nochmal, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ach, Beitrag leisten, ne? Beitrag leisten, ja, zurückgeben. Was du meintest, du spielst auf den Anfang meiner Selbstständigkeit an diesen Schmerzmoment, ne?
Mm, genau.
Ja. Soll ich den erzählen oder?
Bitte, okay. Wenn es dir keine.
Du, ich habe meinen Frieden damit gemacht und ich kann jetzt also auch drüber reden und so pervers, wie das klingt, also dieser schlimmste Moment in meinem Leben tatsächlich, der war tatsächlich dann auch der Schlüssel zu meinem größten Glück, denn ohne diesen schlimmsten Moment würden wir beide jetzt nicht miteinander reden, ne? Und zwar ist es 2011 passiert, im November 2011, mein Vater lag im Sterben, also mein Bruder hat mich angerufen, mein Bruder, unser Vater liegt im Sterben. Und wir hatten also 10 Jahre nicht miteinander gesprochen wegen dem Streit. Da spielt also gar nicht mehr die Rolle, worum es da ging. Wir waren also einfach beide stur und wir wussten irgendwo beide, wir haben da keine Zeit mehr, noch wenig Zeit, uns auszusprechen. Und ich war richtig hilflos, genau wie mein Bruder. Also, und jetzt muss man dazu sagen, ja, ich habe damals auch schon im Vertrieb gearbeitet, allerdings in der Firma, Also die meinte es zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht unbedingt gut mit ihren, mit ihren Mitarbeitern. Also so Einlaufgespräche vor, auf dem Salesfloor vor versammelter Mannschaft, ja, und so. Ne? Also der Führungsstil sehr fragwürdig. Und was das mit mir gemacht hat, ist mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl kaputt. Und ich hatte auch einen Scheiß verdient, auf Deutsch gesagt. Ne? Also in dem Monat, ich glaube, das habe ich so auch noch nie erzählt, in dem Monat waren das, weiß ich noch, 800 ein paar kleine Euro netto, wo ich rausbekommen habe. Ne? Also wirklich mies. Ne? Und das war nicht mal so, dass es halt ein Monat war, sondern der Durchschnitt war so 1200, 1300 Euro, was du da netto verdient hast.
Ja.
Also auch keine großen Polster, dass du was hast auffangen können. Und da siehst du schon, dass es krank. Ich meine, wo du siehst, dass woanders 80-20 zählt, dass also 20% der Leute die Top-Performer sind, da waren das, na, ich sag mal, 3-5% waren die Top-Performer und die also auch nur deswegen, weil wenn du einen Deal gemacht hast für das Stammkundengeschäft, haben die nochmal mit irgendwelchen Nummern angerufen und haben die Kunden regelrecht überliefert mit Ware, sodass ich dann halt keine Chance gehabt habe, da in absehbarer Zeit was zu verkaufen. Aber na gut, anderes Thema. Würde ich vielleicht heute so auch anders lösen, allein diesen Aspekt, aber damals wusste ich es also auch nicht besser.
Ne? Ja. Wenn du jetzt beide Bereiche mal vergleichst, die Person, die früher die Einstellung und den Charakter hatte, mit der Person, die du jetzt bist.
Ja.
Was sind da für Unterschiede? Ich will es einfach nur verstehen, auch für den Hörer. Du bist jetzt erfolgreich.
Ja.
Und die Frage, um es auf den Punkt zu bringen, was ist das Geheimnis deines Erfolgs jetzt und was hat dir damals gefehlt? Wie hast du dieses Gap geschlossen?
Lieber Hakan, komme ich gleich darauf zu sprechen. Ich würde nur gerne für die Zuhörer die Geschichte zu Ende erzählen.
Gerne.
Weil sonst haben wir da einen halb offenen Kreis, das ist also auch nicht so schön. Naja, auf jeden Fall, um das wirklich abzukürzen, mein Cousin hat dann gerallt, okay, das liegt an der Kohle irgendwo, ein Stück weit zumindest, hat sich dann bereit erklärt, mich abzuholen. Ich gehe dann zu meinem Chef und sag, Mensch, kann ich da Sonderurlaub haben, der für so einen Fall zusteht? Und der sagt halt, ja, kannst du haben. Bedenke aber bitte, dein Vater ist noch nicht tot. Wenn du jetzt da gehst, kannst du nicht zur Beerdigung bleiben. Du hast keinen Urlaub mehr. Genau, du schüttelst den Kopf. Ich habe es damals auch nicht verstanden und ich hatte mich dem gebeugt. Und das Schlimme war, mein Vater ist dann in der Zwischenzeit halt verstorben. Das heißt, mit Aussprechen war auch nichts. Ich bin dann runtergefahren, saß wieder in dem Zug und dann kommt nämlich der Moment. Ich war so sauer, Hakan. Ich war so sauer auf meinen Vater, auf den blöden Chef, auf das Leben. Jahre später habe ich eben erkannt, dass ich sauer auf mich war, dass ich das alles mit mir habe machen lassen. Ne? Und ich habe mir da gesagt, nie wieder, also ich, der genaue Wortlaut möchte ich jetzt nicht wiedergeben, aber die Botschaft ist, nie wieder macht sowas, jemand sowas mit mir und ich kann mich nicht wehren und ich kann ihm nicht den Mittelfinger zeigen und kann sagen, okay, dann gehe ich jetzt und gehe für immer. So, okay. Das war dieser größte Schmerzmoment. So. Und jetzt, um auf deine Frage anzugehen, also ich hatte null Selbstwertgefühl, null Selbstbewusstsein und habe mir auch nichts zugetraut. Ne? Also ich habe mich wirklich selbst, ohne das jetzt, also jetzt bewusst, also das passiert ja ganz viel unterbewusst, ne? Ich habe mich, glaube ich, selbst für den Peppi, für den Loser gehalten, was ich dann immer sage. Ne? Und was hat sich verändert? Zum einen habe ich einen Arbeitgeber gefunden, der es also wirklich gut meinte mit seinen Leuten und wo ich anständig bezahlt worden bin, wo ich gefordert und gefördert worden bin, wo Kritikgespräche in dem normalen Rahmen hinter verschlossenen Türen stattfanden und auch in einem normalen Ton. Und ich habe dann eben gesagt, okay, wenn ich da jetzt nicht was draus mache, dann gehört mir nicht mehr. Und dann hatte ich mich zuallererst auf die fachliche Seite konzentriert und habe dann aber durch so Leute wie Thaddäus Koroma, durch so Leute wie die ganzen Interviews, die ich geführt habe mit dem Internet-Marketing-Frühshoppen und so, die haben alle gelesen. Die haben alle gelesen. Also habe ich auch das Lesen angefangen. Ich gucke jetzt gerade da drauf. Ne? Also ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber ich habe in der Zwischenzeit also Minimum 350, 400 Bücher gelesen.
Okay.
Also eher noch mehr. Also ich glaube schon, selbst wenn es so 200 wären, ich glaube schon, dass diese paar hundert Bücher, die ich dann konsumiert und gelesen und durchgearbeitet habe, einfach einen Unterschied machen. Du hast einen ganz anderen Wortschatz, damit fängt schon mal an, du drückst dich ganz anders aus, du fängst an, anders zu denken, du fängst an, also auch andere Dinge zu hinterfragen, dir auf einmal die richtigen Fragen zu stellen. Wo kommt es denn drauf an im Leben? Wo will ich denn eigentlich hin? Und ja, und so ist es mir gelungen, Stück für Stück dieses Gap zu schließen. Hm. Und noch mehr.
Darf ich an dieser Stelle meine persönliche Meinung zu dem Bücherlesen mitgeben?
Ja, ja, logisch.
Bücherlesen, das mache ich auch sehr gerne. Ja. Aber ich sage immer, es geht gar nicht um das Buch zu lesen. Ja. Warum? Weil eigentlich geht es darum, wenn du dir ein Sachbuch holst, ja, mit einem geilen Content, das herauszunehmen, was gut ist. Und jetzt kommt's. Das, was du als gut befindest, das zu nehmen und umzusetzen in dein Leben. Was meine ich damit? Dieses Buchlesen ist meines Erachtens nur Mittel zum Zweck. Das Ziel ist, dich immer auf ein Next Level zu bringen. Um es jetzt mal ganz krass auszudrücken, wenn ich mich mit einer Person unterhalte und die Person sagt, Mensch, ich habe jetzt ganz, ganz viele Bücher gelesen, ja, dann sagt das ja überhaupt nichts aus. Es ist jetzt nicht auf dich bezogen, sondern auf andere Menschen. Mhm. Weil wenn es nur um den Menschen geht, um ein Buch zu lesen und das Buch wieder weglegt, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann soll er sich Asterix und Obelix holen oder Harry Potter oder so. Nein, aber es ist so. Sondern du nimmst ein Buch und dann nimmst du dieses Buch auseinander, wo du die besten Stellen findest und jetzt fängst du an, dieses Buch in dein Leben zu integrieren und die PS auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, das hast du nämlich gemacht. Es geht nicht um das Buchlesen, sondern du hast es umgesetzt und das ist die Kunst.
Also ja, ich habe umgesetzt. Ich gebe dir in vielen Punkten recht und teilweise widerspreche ich dir. Es kommt halt wirklich echt auf das Buch an, ne? Nimm so ein Buch wie der Mönch, der seinen Ferrari verkauft. Denke nach und werde reich, könntest du genauso gut nehmen.
Das kenne ich.
Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Das sind Bücher. Mhm. Das sind Bücher, die begleiten dich. Die liest du 3, 4, 5 Mal. Miyamoto Musashi, das Buch der 5 Ringe. Das ist jetzt mal eins, das was weniger populär ist. Kennst du das?
Sagt mir nichts, nein. Nein.
Ist aber Pflichtlektüre auf jeder Managementschule.
Okay.
Miyamoto Musashi war ein Samurai im 15. Jahrhundert, glaube ich. Mhm. Und als der älter wurde, hat er sich in eine Höhle zurückgezogen und hat das Buch der 5 Ringe geschrieben. Und die 5 Ringe stehen für 5 Wege, die du gehen kannst, um so einen Kampf zu gewinnen.
So, ich mache mal ganz kurz Notizen.
Ja. Und während es in Sun Tzu, die Kunst des Krieges, um Strategie geht, wenn du diesen ganzen...
Das kenne ich.
Ne? Genau, wenn du bei Sun Tzu Krieg weglässt und bei dem Buch der 5 Ringe und den ganzen Schwertkampf-Kendogramm, ne?
Ja.
Dann stellst du fest, dass es um Taktiken geht. Mhm. So, und die umreißt du und begreifst du nicht beim ersten Mal lesen, sondern das legst du weg, nimmst das ein halbes Jahr, ein Jahr später wieder und guckst du, was hast du denn angestrichen, liest nochmal quer und so ein Buch presst du wirklich aus. So, also das vielleicht noch zur Ergänzung. Aber ja, du hast grundsätzlich recht. Ich habe viel, viel umgesetzt. Und mittlerweile ist es also auch so, viele Autoren erfinden ja das Rad nicht neu.
Ja.
Trotzdem lese ich weiter, weil manchmal musst du eine Sache 20, 30, 40 Mal hören, bis es Klick macht einfach. Mhm. Ja. Und also es hat beides seine Berechtigung. Nur... Du hast insofern recht, wenn du sagst, den Umsetzern gehört die Welt. Du musst halt auch was draus machen. Ne?
Absolut. Glaubst du, dass jeder Mensch erfolgreich sein kann?
Natürlich. Natürlich. Er darf halt erstmal für sich selber definieren, was bedeutet denn überhaupt Erfolg? Was bedeutet Erfolg für dich, Hakan?
Erfolg bedeutet für mich, seitdem ich meine Berufung gefunden habe, ich bin fest davon überzeugt, Michael, dass jeder Mensch auf diesem Planeten ein Talent hat oder mehrere Talente. Mhm. Meine persönliche Meinung ist es, finde heraus, was sagst du immer, was dir Spaß macht, was du gut machst. Richtig? Mhm. Mhm. Ja. und daraus folgend versuchen, in Richtung Berufung zu gehen. Also worauf du Bock hast. Ich will dir ein Beispiel geben. Wenn ich morgens aufstehe, lieber Michael, gibt es nur zwei Gedanken für mich. Das ist einmal das Wort Dankbarkeit, nicht zu verwechseln mit Zufriedenheit. Das habe ich rausgestrichen, das gibt es für mich nicht.
Oh, da haben wir gleich Diskussionsgrundlage.
Ja, ganz kurz. Dankbarkeit bedeutet für mich, ich bin dankbar dafür, dass ich meine Kinder sehe, dass sie gesund aufwachen. Mhm. Ich bin dankbar dafür, dass ich meine Frau sehe. Also dankbar dafür, dass wir als Familie gesund aufstehen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir am nächsten Tag gesund aufwachen. Ganz einfach. Das ist dieses Wort, aber dieses Wort Dankbarkeit, das kommt wirklich vom Herzen.
Muss das so sein, ja.
Genau. Und das nächste ist, dass ich wirklich Attacke, meine Berufung und jetzt wieder Vollgas. Das sind die Sachen, die mich motivieren, aufzustehen.
Ja. Okay, jetzt hast du den Businessbereich abgedeckt. Was bedeutet ein Erfolg noch für dich?
Du meinst im Privaten?
Also gehen wir zurück zur Frage. Du hast ja gefragt, was bedeutet Erfolg für dich?
Ja.
Und was ich halt beleuchten will, es ist so ein breites Spektrum. Ein Erfolg ist für mich also auch, ey, wenn ich einen richtig schönen, tollen Abend, was auch immer, mit meiner Frau verbringe. Ein Erfolg ist für mich dieses Interview, was wir gerade führen, dieses Gespräch. Hakan, das ist ein Geschenk. Vielen lieben Dank dafür.
Ich habe zu danken. Nein.
Also das alles ist Erfolg. Nur die meisten, die reduzieren es halt auf Business und da dann noch aufs Geld. Und das finde ich halt ziemlich schade. Lass mich zurückkommen. Du hast gesagt, du hast Zufriedenheit aus deinem Business, aus deinem Wortschatz gestrichen. Warum? Ja.
Zufriedenheit bedeutet, egal was für eine Leistung ich im Leben bringe. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen hart, aber das kommt auch aufgrund dessen, weil wenn man 8 Jahre lang nur in amerikanischen Companies gearbeitet hat und was mir auch enorm viel Spaß macht und gerade in amerikanischen Companies, ich versuche jetzt die richtigen Worte zu fassen, da hast du ja schon diesen Push, ja, aggressiv im Markt vorgehen, ja, Teams aufbauen und dann wirklich pushy-mäßig vorzugehen und erfolgreich zu sein, ja. Nochmal zurückzukommen, aufgrund dieser Schulung, die ich über die letzten Jahre genossen habe, auch genossen in dem Zusammenhang. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt. Ja, es gibt ja diesen Spruch, Michael, wenn du, glaube ich, der erfolgreichste Unternehmer bist, du bist in einem Raum und du bist der erfolgreichste Unternehmer, da bist du im falschen Raum. Das zieht ja wie ein roter Faden. Du kannst es überall übertragen, auch in andere Bereiche. Zurückzukommen, ich bin als Vertriebler erfolgreich in einem Raum, da bin ich in dem falschen Raum, Punkt. Ich bin in dem falschen Raum, ganz einfach. Okay. Ja? Ich suche immer den Kontakt zu Menschen, die viel erfolgreicher sind. Ja, so, und von denen habe ich auch sehr viel gelernt. Ja, und das Wort Zufriedenheit ist etwas für mich, wo ich sage, ich gebe mich mit dem Status quo zufrieden. Ja, okay. Und ich akzeptiere den Status quo nicht. Ja, weil ich weiß, es liegt noch so viel Potenzial, ja, vor mir, was ich ausschöpfen kann. Und in dem Moment, wo ich sage, ich bin zufrieden, akzeptiere ich eigentlich den Status quo? Und das tue ich nicht. Ich bin nie zufrieden mit meinen Ergebnissen. Ja, ich bin streng zu mir. Ja, und es gibt auch die Regel, die ich für mich selber gefunden habe, was ich aber von anderen gesehen habe, die noch erfolgreicher sind. Wenn ich einen Deal gewinne, ja, ein Deal, wo wir ein Unternehmen gewonnen haben, die unsere Software dann einsetzt, gebe ich mir persönlich 24 Stunden maximal, wo ich mich darüber freue. Danach ist das Ding durch. Und was will ich dir damit sagen, Ding durch? Wenn du so Top-Spieler siehst wie Ronaldo, Messi und wie sie alle heißen, lieber Michael, die gehen nicht aufs Spielfeld und sagen, wie geil ist das denn? Weißt du noch, vor 2 Jahren habe ich diesen Pokal gewonnen. Das ist denen scheißegal. Die gehen auf das Spielfeld und die konzentrieren sich auf das Jetzt und die wollen ein Top-Spiel hinlegen.
Ja? Lieber Hakan, das ist mega spannend. Bist du offen für einen anderen Gedanken?
Sehr gerne.
Okay. Du machst das jetzt seit 8 Jahren, ich seit 18. Vor 10 Jahren war ich genauso drauf wie du. Ohne Witz.
Okay.
Ohne Witz. Also deswegen. Also, und seitdem ich eine andere Perspektive, bitte, also ich will betonen, Hakan, es gibt da kein richtig, es gibt da kein falsch. Meine Meinung, meine Perspektive, ne? Und seitdem ich was erkannt habe, was ich dir gleich mitteile, das hat das ganze Spiel geändert. Guck mal, als ich anfing, zufrieden zu werden, nicht zu verwechseln mit satt.
Okay.
Ganz wichtiger Unterschied. Schon hungrig zu sein, schon auch, ich habe sehr ambitionierte Ziele, ne? Aber ich bin zufrieden. Und in diesem Wort zufrieden, da steckt das Wort Frieden drin. Das heißt, ich bin mal grundsätzlich glücklich. Erstmal habe ich gemerkt, es lebt sich einfach entspannter. Und diese Entspanntheit überträgt sich dann auf den Kunden. Und das hilft dann wiederum, meine ambitionierten Ziele zu erreichen. Ja. Das heißt, du kannst durchaus zufrieden sein, erlaub dir das. Mhm. Aber bleib hungrig.
Ja.
Bleib hungrig und bleib und diese andere Geschichte im Moment leben, das machen sowieso viel zu wenig Menschen, da bin ich wieder 100% bei dir. Also ist der Deal abgehackt, dann geht es darum, also in meinem Fall den Kunden glücklich zu machen, dem Kunden dazu zu verhelfen, dass er halt ein Top-Ergebnis bekommt. Oder aber wir hatten uns auch in einem anderen Rahmen über Coaching unterhalten, was ich anbiete. Auch da geht es dann darum, das Beste für den Coachee rauszuholen und sich nicht drauf zu feiern, weil man halt einen Abschluss ins. Ne? Das Ding ist durch und da kann man sich kurz drüber freuen, aber das hilft mir dann, meine Lebensziele zu erreichen, so all das zusammen. Ne? Und darüber freue ich mich, nicht über einen einzelnen Deal. Das ist ganz kurz. Ja. Und guck mal, das jetzt mit einem Beispiel mit Ronaldo zu vergleichen. Ja, die sind genauso hungrig, aber die sind zufrieden, die haben eine Spielfreude. Mhm. Gerade Ronaldo, gerade Messi, die haben eine Spielfreude. Und das kannst du halt nur haben, wenn du in Frieden bist. Einfach mal so als Gedanke.
Ja, es ist ein schöner Gedanke, ja, weil von der Sichtweise habe ich das jetzt nicht so betrachtet. Ja.
Man hört es auch sehr viel. Ich mag noch eine andere Kontroverse mit dir besprechen. Du bist, wenn du der Erfolgreichste im Raum bist, dann bist du im verkehrten Raum.
Ja.
Wenn jeder so denken würde, ne? Mhm. Wenn wirklich jeder so denken würde, wer würde dann das wissen? Du sagst, du bist gerne mit Leuten, die weiter sind mit du. Aber wenn die doch im verkehrten Raum sind, weil die Besten sind, ey, da läuft was schräg.
Ja, wer gibt
denn was zurück?
Ja.
Ja, wer gibt dir die Chance zu lernen? Ja, das heißt, dann suche ich mir einfach andere freaking Aufgaben und gehe dann irgendwann. Aber ich finde, dieses Ding zu pauschalisieren, nee, finde ich nicht richtig.
Okay.
Aber wie gesagt, hat bei mir vor 10 Jahren habe ich genauso gedacht wie du.
Ne? Vielleicht ist es so eine Phase, die ich auch jetzt auch durchlaufe. Ja, und dann.
Vielleicht hat einfach diese Sichtweise noch niemand mit dir besprochen. Weil man hört es ja immer nur so, ne? Mhm. Ich hab da halt eben einfach eine andere Meinung zu, genauso wie Schneiden und Wachsen. Da hatte ich jetzt erst. Hatte ich da einen Podcast gemacht oder hatte ich das mit jemandem besprochen? Ja, da hatte ich einen Podcast gemacht, im Interview mit dem Lorenzo Schibetta. Schneiden und Wachsen, ja, gehört dazu. Mhm. Und sein Umfeld aussuchen, ja, gehört auch dazu. Da gibt es aber für mich ein paar Ausnahmen. Meine Oma, die lebt jetzt leider nicht mehr, aber meine Schwiegermutter, die lebt noch und die ist im Zweiten Weltkrieg groß geworden. So, die hat Dinge erlebt und gesehen, Hakan. Das wollen wir uns in unseren schlimmsten Träumen nicht vorstellen. Willst du dieser Frau ein verkehrtes Mindset vorwerfen und das abtrennen? Verdammt nochmal, es gehört sich nicht. Ja, du kannst dann dafür Sorge tragen, dass du ein zusätzliches Umfeld dir schaffst, ja. Da bin ich dabei. Mhm. Permanent alles abschneiden, nur weil es nicht das gleiche Mindset entspricht und weil es nicht das Wieder-Mindset ist. Da fühle ich mich irgendwo gedanklich in Zeiten zurückerinnert, die ich also auch nicht erlebt habe und wo ich also auch nie mehr leben will.
Da stimme ich dir aber zu.
Ne?
Absolut.
Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Hast du irgendwas, um uns da wieder rauszubringen, lieber Hakan? Hast du
eine Frage? Was bedeutet Geld für dich?
Geld ist Mittel zum Zweck. Geld ist Freiheit. Geld ist, ja, es ist eine Ressource. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das Scheinchen, welcher Farbe ja auch immer, grün, lila, was auch immer, was der 200 ist, so gelblich, ne? Mhm. Ich glaub nicht, dass die Scheinchen glücklich machen, aber ich glaube schon, dass sie dir dazu verhelfen, ganz große Dinge zu machen. Ich glaube schon, dass wirklich jeder von uns sich selbst und seine Familie abgesichert weiß. Ich glaube, du bist Familienvater, genau wie ich. Ich glaube, wir gönnen uns und unseren Familien gerne, also auch ein Stück was. Dafür arbeiten wir, ja. Und wir haben alle Ziele und Wünsche und Visionen. Das lässt sich aber mit Geld realisieren. Also 90% deiner Sorgen und Probleme kannst du mit Geld lösen. Deswegen ist Geld für mich sehr wichtig.
Ja, da bin ich auch der gleichen Meinung. Ja. Mhm. Also Geld ist für mich auch ein Tauschmittel. Ja. Mhm. Und ich hatte auch zu dem Thema Geld ganz, ganz, ganz früher ein ganz anderes Mindset gehabt. Mhm. Ja. Da bist du dann an so Themen rangegangen, okay, wenn du die Schule beendest, welche Lehre machst du? Am besten die, da wo du das meiste Geld verdienst und so mhm. Bullshit. Ja. Und irgendwann mal, aufgrund, weil ich meine Berufung gefunden habe, ist mir dann aufgefallen, wenn du etwas findest, worauf du Bock hast, wo du brennst dafür, ja, und dann wirklich diese, ich betone, positive Besessenheit reinbringst, einfach mhm. der Beste zu sein, ja, dann behaupte ich, dass wenn du Nutzen bringst in den Markt, ja, und mhm. immer besser wirst, dass der Output dann am Ende dann Geld ist. Mhm. Also das heißt, wenn du
das
mit dem
Grund... Das geht gar nicht anders.
Genau. Wenn du mit dem Grundgedanken aufstehst und sagst, oh, ich will Geld verdienen und ganz viel und machst eine Arbeit, auf die du gar keinen Bock hast, stehst morgens auf und gehst auf irgendeine Arbeit, da wo du denkst, okay, mit den Leuten hast du überhaupt gar keinen Bock, irgendwie Kontakt zu haben, dann läuft irgendetwas verkehrt.
Hast du recht, Hakan.
Schade, so leben sehr viele Menschen, ja, das ist für mich einfach Körperverletzung von Montag bis Freitag.
Ja, es hat ja bei Stepstone mal diese Werbekampagne gegeben, Freitag schon auf Montag freuen, 2012 war das. Und sehr oft freuen sich aber die Leute am Montag schon auf Freitag. Und ich glaube, wie wir beide, wo wir auch unseren Podcast haben und mhm. andere Themen, ich werde immer wieder gefragt, 4:30 Uhr aufstehen, 20:30 Uhr Feierabend machen, am Wochenende sehr viel arbeiten, ne? Es mhm. fühlt sich aber nicht wie Arbeit an, ne? Ja. Und ich werde immer viel gefragt, hast du nicht Angst, dass du Burnout bekommst? Nee, habe ich nicht. Ich bin vom Burnout meilenweit entfernt. Damals, 2011, mhm. da in dem Sommer davor, genauer gesagt, ne? Also November war das dann mit meinem Vater. Und im Sommer habe ich mich immer durchchecken lassen von meinem Arzt einmal im Jahr, ne? Mhm. Und der hat dann zu mir gesagt, wenn du jetzt nicht sowieso Urlaub hättest, würde ich dich mal für 2-3 Wochen aus dem Verkehr ziehen, weil du einfach Burnout gefährdet bist, weil du da halt finanzielle Sorgen hattest, weil du dich als Mensch nicht wertgeschätzt fühlst und solche Sachen. Aber jetzt, hey, das macht, was man liebt und was man gerne macht und ich finde, ob ich zufrieden ist, ist doch alles Tutti.
Ja. Ne? Wieso ist es so, dass die meisten Menschen, und ich will irgendwann mal auf deinen geilen Podcast kommen, wo du ja Menschen...
okay, vielen Dank.
Ich bin noch nicht fertig, ja? Ja. Wenn du mit sehr vielen Menschen sprichst, dann sagst du, okay, warum gehst du auf die Arbeit? Dann ist es nicht, weil sie zufrieden sind mit dem, das was sie machen, sondern weil sie sagen, ja, ich muss doch die Rechnung zahlen. Ich mhm. muss doch die Miete zahlen. Ja? Mhm. Warum tun sich die Menschen das an?
Du, ich weiß es nicht. Ich habe darauf echt noch keine Antwort gefunden. Ich glaube, weil der Schmerz nicht groß genug ist, daran was zu ändern, war ja bei mir genauso. Bei mir war es, ich war 3 Jahre in dieser Firma. 3 Jahre. Mhm. Und am Anfang hast du so eine gewisse Einarbeitungsphase. Da habe ich gesagt, ja, okay. Und irgendwann merkst du dann, wie der Hase hoppelt und änderst es aber trotzdem nicht. Ne, sondern bist dann einfach augenscheinlich gefangen. Du könntest problemlos aussteigen, machst es aber nicht. Und mir ist es halt erst gelungen, ja, als ich dann eben gesagt habe, so ist jetzt so nicht mehr, das will ich nicht mehr. Dafür hat es eben einen sehr, sehr großen Schmerzmoment gebraucht. Und ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen Leuten dieser Schmerzmoment einfach noch nicht da ist. ja. oder dieses Sicherheitsdenken einfach noch überwiegt. Das ist ein Job, ich habe ja Verantwortung, ja scheiße. Also ganz ehrlich, also wir haben, ich will jetzt nicht sagen das Beste, aber wir haben ein Sozialsystem, was hier also auch mal auffängt.
Absolut.
Ja, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dann halt eine Zeit lang Arbeitslosengeld bekommst, um dich dann halt neu zu orientieren. Und weil dann hast du eine Arbeit, nämlich 8 Stunden lang dir eine Arbeit zu suchen. Du hast auch die Zeit dafür, eine Muße dazu. Das heißt, wenn du es wirklich willst, wir haben 1,2 Millionen Jobs, die länger als 6 Monate nicht besetzt sind. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. So, und zwar in allen Bereichen, angefangen von Küchenhilfen bis zum High Potential. Also wenn du wirklich einen guten, einen besseren Job willst, dann findest du den auch.
Ja. Ich denke mal, die größte Gefahr, die sich der Mensch immer wieder vor Augen hält, ist eigentlich diese Angstzustände, die im Kopf passieren, die eigentlich vielleicht am Ende gar nicht real sind. Ja? Und wenn ich auch mit anderen mich unterhalte, merke ich dann auch sofort, okay, die Arbeit, die er macht, das ist nur, weil er seine Miete zahlen möchte am Ende, ja, und seine Rechnung zahlen möchte. Und dann kommen dann solche Sätze, ja, Hakan, du sagst es halt einfach, weil das, was du machst, das macht dir einfach Spaß, du hast halt Glück gehabt, ja, und ich würde ja gerne, ja, aber ich habe die Angst einfach, diesen krassen Umstieg durchzuführen. Also mit Umstieg heißt, das, was ich davor gemacht habe, einen Cut zu machen und jetzt mit etwas Neuem anzufangen. Und jetzt kommen wir auf deinen geilen Podcast. Mhm. Das bedeutet ja quasi, Achtung, eigentlich gibst du ja eine Plattform und möchtest den Leuten sagen, schaut mal, behaltet doch das erstmal, das, was ihr macht, um so eine Grundsicherung zu haben. Aber kümmert euch auch darum, um mal zu schauen, mit Dingen, auf die ihr Bock habt und diese Dinge versuchen zu monetarisieren.
So ungefähr, ja. Also es ist halt ein Weg, ne? Also jetzt musst du wissen, ich spreche Menschen an in meinem Alter, -10 Jahre vielleicht, zwischen 35 und 45 Jahren. Die haben unter Umständen Jobs, diese gut nähern oder die genau in diesem Hamsterrad halt gefangen sind. Welch überstrapaziertes Wort, aber es ist, so empfinden die das halt, ne? Und so ist es halt auch ein ganzes Stück weit. So, und wenn du aber deine Hypothek zu bezahlen hast, für Kinder Verantwortung hast, 1-2 Autos hast, dann einen gewissen Lebensstandard hast, da gehst du nicht all in, du kündigst den Job nicht. Ja, oder, ne, und ich habe es halt selber erst gemerkt, als ich zu Indeed gewechselt bin. Da war dann meine Frequenz vom Podcast auch etwas geringer, weil du dann halt im Onboarding bist und dann halt da auch erstmal ganz andere Aufgaben hast, ne? So, und aber ein Weg ist halt zu gucken, Mensch, was macht mir so viel Spaß, dass ich es auch machen würde, ohne dass ich Geld dafür nehmen würde, und lässt sich denn überhaupt Geld damit verdienen? Und wenn dem so ist, dann geht diesen Weg, dann probiere ich aus. Die Investitionskosten, die sind so minimal gering. Ich sag mal, mit 100 Euro kommst du da so richtig, richtig weit am Anfang. Ne? Und dann probiere ich eben einfach aus und guck, was passiert. Dann nimm das jetzt am Anfang nicht als ernstzunehmende Geldquelle, sondern eben einfach, um was Neues zu lernen, um zu säen, um dann halt irgendwann zu ernten. Das besprechen wir also alles im Podcast. Das ist sehr Online-Marketing-lastig, weil Online-Marketing halt also auch mein Weg war. Das zweite ist Network-Marketing. Für mich die schönste Vertriebsform, die es überhaupt gibt, neben dem Telefonverkauf. Aber Network Marketing ist halt insofern schön, weil du dich multiplizierst. Mhm. Ja, das heißt, du hilfst anderen Leuten erfolgreich zu werden, und die helfen dann auch wieder anderen Leuten erfolgreich zu werden. Und je mehr Menschen du dabei hilfst, desto mehr partizipierst du davon. Das heißt, es zahlt also vollumfänglich auf meine Werte an, wenn du die richtige Company hast.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich möchte jetzt mal diesen negativen Menschen spielen. Nicht, dass ich so denke, aber...
Ja, sag schon mal.
Ja, das ist doch ein Schneeballsystem, Michael.
Ja. Ich verzichte jetzt auf so Sprüche wie Schneebälle gibt es nur im Winter und so. Also Fakt ist, und das hat meine Ablein, die Julia Bernsee, in einem Interview der Folge 303, wenn du es verlinken möchtest, Folge 303, weil die hat mich angefangen mit dem Produkt und wir können ja gleich drauf sprechen, was das für ein Produkt ist. Lass mich erstmal auf die Frage antworten. Und die hat gesagt, Mensch, wenn jemand schon das Negative sucht, wenn schon jemand das Haar in der Suppe sucht, das heißt nicht, dass du nicht kritisch sein darfst, ne? Aber da geht sie gar nicht drauf ein und ich mache es auch nicht. Also ich sage, Mensch, Schneeballsystem ist in Deutschland verboten, wie in den meisten Teilen der Welt. Ja, Young Living, das Unternehmen, was ich eben auserkoren habe, wo ich seit fünf Monaten eben im Weg gehe, gibt es in USA seit 25 Jahren, in Deutschland seit 5. Glaubst du, dass es irgendeinem Staatsanwalt aufgefallen wäre, wenn es ein Schneeballsystem wäre?
Ja, absolut, sogar.
Siehst du, schon ist die Diskussion beendet.
Ja, absolut. Ja, weil ich das immer wieder höre, also das mit dem Network Marketing, da wird immer das Negative verbunden, ja. Und letzten Endes für mich ist es eigentlich eine Vertriebsform. Es gibt sehr gute Produkte, ja, und es geht darum, durch Teamaufbau diese Produkte dann weiterzuempfehlen.
Zu verteilen. Also guck mal, Young Living, die machen ätherische Öle. Du hast vielleicht, ja, ich habe dir von der wunderschönen Zitrone erzählt.
Ja.
Am Anfang hast du gesehen, vor unserem Gespräch habe ich eine Pfefferminze genommen, weil mich das einfach erfrischt, weil mir das dabei hilft, einen klaren Kopf zu nehmen. Also einen Tropfen, dreimal verrieben. Das riecht jetzt noch, und wir sprechen schon, weiß ich nicht, eine Stunde miteinander oder eine Dreiviertelstunde. So, das riecht jetzt noch. Du reibst es ein, es kühlt, ja. Also das ist das ist wirklich ein hervorragendes Produkt, wo ich schon kleine Wunder gesehen habe, große Wunder. Ich will jetzt da nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Und wo sich also auch wirklich jeder leisten kann, weil halt deine monatliche Bestellung, dass du für alle Provisionen empfangsberechtigt sein darfst, ist ungefähr bei 120 Euro. So, so, und also meine Bestellung ist immer irgendwo zwischen 180 und 250 Euro, aber einfach, weil ich da Bock drauf habe halt, ne?
Ja.
So, und warum ist es so negativ? Weil dir ganz, ganz viele, gerade junge Leute, Scheiße erzählen. Die sagen, hey, die reden da vom passiven Einkommen, die reden da von hustle mal 3 Monate und dann fliegen dir die gebratenen Tauben in den Mund. Nein, das ist arbeitsintensiv, das ist zeitintensiv. So, und das dauert seine Zeit. Und um einfach mal bei dem Bild von Young Living, wo da sehr viel mit Natur und mit Äckern gearbeitet wird, dabei zu bleiben. Guck mal, wenn du ein Feld bestellst, bevor du erntest, darfst du dieses Feld pflügen, du darfst Unkraut jäten, du darfst es hegen, du darfst es pflegen, du darfst es wässern.
Ja.
Und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, dann erntest du. Und im Network ist es genauso.
Okay.
Das heißt, Leute, wenn ihr was anfangt, lasst euch doch, also das Commit, was ich immer mit meinen neuen Teampartnern bespreche, ist 6 Monate. Lass dich 6 Monate drauf ein, erfreu dich an den Produkten und bleib also 6 Monate dabei und nach diesen 6 Monaten entscheidest du, ist es was für dich oder ist es nichts für dich.
Ja.
Und gib dir die Zeit einfach, um zu lernen.
Was waren für dich die besten Ratschläge oder ein Ratschlag im Leben, wo du gesagt hast, das hat einen positiven Impact für mich gehabt?
ja, gibt es einen, der ist ganz, 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 ganz frisch. Also ich hatte mich da ja auch ausprobiert, nachdem ich gesagt habe, naja, ich will ja mein eigenes Ding machen. Und das Erste, die Idee, die ich hatte, war, den Internet-Marketing-Cowboy ins Leben zu rufen. Ne?
Cowboy, das habe ich nicht gehört. Also ich habe schon mehrere Sendungen von dir gehört. Ich kenne den
Frühschoppen. Ja, genau. Das war noch vor dem Frühschoppen. Die Idee war halt, Tradition und Moderne zusammenzubringen, sprich klassischen Vertrieb und Online-Marketing. Also um es auf den Punkt zu bringen, das war die Emotion war dahinter aber eine ganz andere. Mein Vater, der war halt Country-Musiker und das war also verkappte Trauerarbeit. Und und Matthias Brandmüller, dem ich also auch sehr, sehr viel zu verdanken habe, was das Thema Online-Marketing betrifft, der hat in seinem Aschaffenburger Dialekt gesagt, nimm den Hut runter, hat er gesagt, ist doch scheiße. Der hat mir bei so einem Skype-Gespräch richtig den Kopf gewascht. Ja, was soll denn das überhaupt? Da habe ich dann versucht, das zu erklären. Und dann hat er mir gesagt, wenn es erklären muss, dann ist doch schon scheiße. Ja? Und er hatte recht, ja, und das war so ziemlich der wertvollste Rat war, nimm den Hut runter. Vielen Dank, lieber Matze, dafür.
Okay. Wenn du mit Menschen zusammenarbeitest oder Menschen kennenlernst, ob privat oder beruflich, was sind so die Dinge, wo du sagst, das ist ein No-Go? Also wenn Menschen so sind, von ihrem Verhalten her, das geht nicht, das passt nicht zu mir, habe ich keinen Bock drauf.
Habe ich keinen Bock drauf, klingt anders, wie ist ein No-Go. Also ich bin, es ist dann halt nicht meins. Das ist, wenn die übertrieben egoistisch sind. Es gibt von Kirschner ein Buch, das heißt die Kunst, ein Egoist zu sein. Und ich finde schon, dass es wertvoll und wichtig ist, zuerst an sich zu denken. Weil wenn du irgendwo kaputt bist, wem willst denn du weiterhelfen? Der wichtigste Mensch in deinem Umfeld, das solltest du sein. So, ja. Es gibt aber halt die Leute, die halt nur an sich denken, die also nichts zurückgeben, die immer nur nehmen, die ihr Wort nicht halten. Das sind so Sachen, die kriege ich A, sehr schnell raus und B, verabschiede ich mich dann ganz, ganz schnell von solchen Menschen.
Okay. Womit ich nicht klarkomme, also das ist das eine, das, was du sagst, ja. Menschen, die nur ihre Interessen vertreten. Und das andere ist, wenn Menschen labern, ja, Dinge sagen und ich sage, das eine ist das, was aus meinem Mund kommt, Michael, und das andere ist, wie verhalte ich mich? Und da können immer ein Gap sein. Ja? Also ich spreche von links, aber dann schaust du mich an, ich gehe doch nach rechts, das mache ich einmal, zweimal und dann bin ich mir sicher, dann denkst du dir auch, okay, das, ja. Und damit komme ich auch nicht klar. Also das, was du sprichst, das solltest du auch einhalten, einfach gerade sein. Ja? Das hat auch lange bei mir gebraucht. Auch früher, sicherlich habe ich Fehler gemacht, ja. Aber es ist etwas, wo ich sage, wenn ich etwas sage, dann behaupte ich, dass viele Menschen, die mich kennen, die würden über mich sagen, okay, wenn der Hakan das sagt, dann kann ich nach Hause gehen, der macht das, der setzt das um.
Ja, also, ja, sowas wird über mich auch gesagt.
Ja, dieses hundertprozentige, ja, worauf man sich dann auch verlassen kann. Was ist denn mit dem Podcast noch geplant? Ich hatte dich ja davor gefragt, mit der Academy oder so. Dass,
ja, Academy war ja so ein Ding, wo ich mir Anfang des Jahres überlegt habe, dass ich also wirklich so eine Akademie für nebenberufliche Entrepreneure gründen will. Nee, die wird es nicht geben. Die wird es nicht geben, weil es A, sehr zeitintensiv ist und B, meine Pläne sich geändert haben. Meine Pläne sich geändert haben. Diese Academy, das heißt, wenn du sagst, du willst von mir lernen, und wenn du sagst, hey, okay, du willst möglicherweise auch mit mir arbeiten, dann mach das, wenn du mit mir im Network unterwegs bist. Da konzentriere ich mich drauf, weil ich eine Vision habe, diese Öle in 3 Millionen Haushalte zu bringen, weil die so ein Beitrag sind. Und wenn 3 Millionen Haushalte, das ist, da hast du keinen Platz mehr für eine Academy.
Okay.
Ne, das ist meine Vision, das ist das Ding, wo ich also auch gnadenlos durchziehe. Ein Podcast, den wird es weiterhin geben und der wird, ich habe ja die Frequenz nicht deswegen runter, ich habe ja die Frequenz schon vorher runtergesetzt, weil einfach das Angebot an Podcasts sehr massiv mehr geworden ist, seitdem ich 2016 gestartet habe. Da war es gut, dreimal die Woche zu senden. Jetzt bin ich dann mal 1 bis 2 Mal die Woche senden und dafür einen richtig geilen Scheiß raushauen, ein richtig tolles Gespräch raushauen, wirklich einen Gedanken, der die Leute weiterbringt, raushauen. Da haben die viel mehr davon, wie wenn ich auf Krampf 3 Mal die Woche eine Podcast-Folge mache. Ja. Also das ist auch relativ wenig Aufwand für mich.
Ja.
Und
ich aber buchen als Coach.
Das kannst du jederzeit machen. Du kannst, also wenn es jetzt darum geht, das ist auch eine andere Kiste. Das ist 1:1 beziehungsweise 1:1 Gruppe, wobei ich aktuell jetzt keine Gruppe habe. Ne? Und das ist aber auch eine andere Kiste, weil da geht es dann wieder in dieses Individuelle rein. Bloß eine Academy wo es ja dann wirklich eine Massenbespaßung ist und ja. schlussendlich dann trotzdem auf 1:1 oder 1:1 hinausläuft. Da habe ich einfach einen anderen Ansatz mittlerweile.
Ja.
Also ich kann helfen, wenn es darum geht, Online-Prozesse zu optimieren. Ich kann helfen, wenn es darum geht, überhaupt mal eine Strategie zu finden. Wo willst du denn überhaupt hin mit deinem Auftritt? Warum machst du die Dinge so, wie du sie machst? Das zu analysieren und dann eben darauf ein System zu bauen, wo ich weiß, das funktioniert. Hm. Das kann im Podcast-Bereich sein, kann aber auch im Online-Marketing ganz allgemein sein. Weil die Fehler, die sind halt ganz, ganz oft die gleichen, nur die Lösungen, die sind dann halt durchaus unterschiedlich. Und diese Lösungen, diesen individuellen Weg rauszukitzeln, ist halt auch eine meiner Stärken. Ne? Hm.
Wir haben uns ja knapp vor ein paar Tagen kennengelernt. Und was ich sehr an dir schätze, und das muss ich wirklich mal raushauen, die Amerikaner verwenden diesen Straightforward-Ansatz. Ja? Mhm. Also wir kamen schnell in Kontakt, du hast sofort gesagt, hey, ja, kein Problem, Zusage. Ja? Und da gibt es während unserer Unterhaltung am Telefon einen Satz, der mich auch im Leben prägt, und zwar, ich vergesse niemals, wo ich herkomme. Mhm. Sagst du da mal 2, 3 Sätze dazu?
Ja, im Prinzip haben wir das vorhin auch schon mal angerissen. Du bist, wenn du der Beste im Raum bist, dann bist du im verkehrten Raum. Ey, wenn du der Beste im Raum bist, dann ist es deine freaking Schuldigkeit, was zurückzugeben, weil du bist nicht als Bester geboren, du bist zum Besten gemacht worden oder hast dich selbst zum Besten gemacht, aber da hat dir mit Sicherheit jemand bei geholfen.
Ja.
So, und bei mir ist es genauso. Mir ist es total egal, ob dein Podcast jetzt 3 oder 4 Folgen hat oder ob der 500 Folgen hat. Ja, es muss zum Thema passen. Ich finde, es ist wichtig, dass das menschlich passt, weil sonst kommt da nichts Gutes bei raus. Mhm. Aber ich habe nie vergessen, dass gerade Matthias Brandmüller ist so ein Paradebeispiel, ne? Der hatte ein Produkt gemacht, wie hieß denn das damals noch, Squeeze Star. Es ist Software mit Online-Kurs gewesen. Mhm. So, und er hatte keinen Ratenzahlungsplan angeboten und ich hatte aber keine Kohle. Mhm. So, und also habe ich ihn angeschrieben, ob ich das nicht vielleicht bei ihm irgendwie 50 oder 100 Euroweise abzahlen kann. Und da sagte er zu mir, überweis mal bitte 50 Euro und dann schalte ich dir das Ding frei. Das Ding hat 400 Euro gekostet oder so. Mhm. Und die 50 Euro hat er auch nur deswegen von mir genommen, damit ich also ernst dranbleibe.
Ja.
Ne? Als es ihm dann schlecht gegangen ist, ein paar Jahre später, ich bin ihm schon regelrecht auf den Sack gegangen, um ihn da aus seinem Loch da wieder rauszuholen.
Okay, geil.
Ne? Und das meine ich, vergiss nie, wo du hergekommen bist. Du wolltest mich zum Essen einladen. Ich lehne nie eine Einladung zum Essen ab. Mache ich nicht, Hakan. Aber das Versprechen, was ich dir abgenommen habe, war doch ein ganz anderes, oder? Das Versprechen, was aber ich dir abgenommen habe.
Ganz kurz, ich bin jemand, der sehr hartnäckig ist. Ich bleib da dran, lieber Michael. Wir gehen zusammen essen.
Ja, sehr gerne.
Ich bin jemand, der sehr hartnäckig ist, ja. Ich komme da noch mal um die Ecke.
Sehr, sehr gerne. Ich esse sehr gerne Beweisstück A. aber das Versprechen, was ich dir abgenommen habe, ist, Mensch, wenn du dann später mal mit deinem Podcast durchstartest, oder wo auch immer, wenn dich mal so jemand fragt, wo du einfach erfolgreich bist und der steht vielleicht noch am Anfang, gib zurück. Das finde ich ist einfach so mega wichtig.
Ja. Da hast du ja auch meine Antwort da bekommen.
Genau.
Dass ich da 100% dazu stehe. Bevor ich mich jetzt bei dir bedanke für deine Zeit und dafür vor allem, dass ich dich kennenlernen durfte, gibt es irgendetwas, was du noch an diesem wunderschönen Sonntag nochmal raushauen willst?
Ich glaube, ist alles gesagt. Es war mir echt eine Ehre, bei dir im Podcast zu sein, also auch ein anderes Gespräch zu führen. Also mir gefällt das sehr gut, dass du nicht so nach Schema F vorgehst, sondern dass das also wirklich ein Zwiegespräch geworden ist. Und bleibt da auf jeden Fall dran. Und ja, an die Zuhörer, die Zuhörerinnen, wenn es euch auch gefallen hat, der Tipp ist auf jeden Fall mal meinem Podcast reinzuhören. Und wenn euch das Thema Network Marketing interessiert, es gibt einen Videokurs dazu. Ich habe nur eine Herausforderung damit. Ich habe ein technisches Issue damit, ein technisches Problem. Die Zugangsdaten, die werden nicht automatisch verschickt. Aber wenn ihr mir eine E-Mail schickt an micha@nochmalvonform.com und sagt, Mensch, ätherische Öle, Network Marketing, würde mich interessieren, schreibt mir eine E-Mail, dann lege ich euch das Ding manuell an. Das wäre jetzt mein Angebot. Das ist jetzt mein Pitch.
Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vor allem, dass ich dich kennenlernen durfte.
Ja. Sehr, sehr gerne, Hacke.
Dir maximalen Erfolg, ja, und dass wir weiterhin hoffentlich in Kontakt bleiben.
Ach, da bin ich sehr zuversichtlich. Vielen lieben Dank und schönen Restsonntag für dich.
Dankeschön, dir auch. Hau rein.
Du auch. Ciao.